Herzlich willkommen zur neuen Folge des Bild der Wissenschaft Podcast. Heute geht es um das Thema die Welt der Saurier.
Bild der Wissenschaft Podcast.
Vor rund 250 Millionen Jahren lösten gigantische Vulkanausbrüche auf der Erde eine globale Klimakatastrophe aus. Die Folge war das größte Massenaussterben aller Zeiten. Unzählige Pflanzen und Tierarten verschwanden damals von der Bildfläche. Doch das Aussterben machte Platz für neue Arten und ebnete letztlich den Dinosauriern den Weg. Heute spreche ich im Bild der Wissenschaft Podcast mit dem Paläontologen Rafael Moreno vom Naturkundemuseum Stuttgart. In seiner Arbeit beschäftigt er sich mit den großen Naturkatastrophen der Vorzeit und den verschiedenen Tierarten, die sie hervorgebracht haben. Herzlich willkommen, Rafael. Schön, dass du da bist.
Hi Tim, danke, dass ich da sein darf.
Ja, es ist mir eine Freude, denn viele Kinder begeistern sich ja für Dinosaurier. Also so auch ich früher und auch meine Kinder. Es gibt Gummifiguren, es gibt Kuscheltier-Dinosaurier, es gibt jede Menge Saurierbücher. Allerdings verlieren die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens das Interesse daran. Bei dir aber hält die Faszination offenbar noch an. Wie kommt das?
Oh, das ist eine schwere Frage. Tatsächlich war es wahrscheinlich wie bei so vielen Paläontologen in meinem Alter Jurassic Park dran schuld.
Ach.
Den habe ich schon relativ früh gesehen und irgendwie hat es dann was in mir ausgelöst, was ich bis heute erhalten hat. Also ich wusste dann nach dem Abitur schon, dass ich auf jeden Fall irgendwas mit Fossilien machen will und dann ging der Weg los zu schauen, okay, wie komme ich da jetzt hin?
Ach witzig, also der alte Hollywood-Schinken, das ist ja wirklich lustig. Und da gibt's auch die Szene, wo die dann aus dem Ei da die DNA rauspopeln und so weiter. Nicht, dass uns das jetzt zu weit wegführt, aber das finde ich sehr spannend. Glaubst du daran, dass das irgendwann möglich ist?
Nee, das geht leider nicht. Also man hat es schon versucht, DNA rauszuziehen, aber DNA hält sich im Fossilbericht leider nicht besonders lang. Also man hat es versucht, aus Bernstein ebenfalls auch rauszuziehen, so wie im Film. Aber nach wahrscheinlich so 10.000 Jahren ist die DNA leider schon so kaputt, dass man damit nichts mehr anfangen kann, wenn sie überhaupt noch erhalten ist.
Naja, obwohl die DNA jetzt sehr robustes Molekül gilt, ne? Aber das macht sie dann doch nicht mit. Ja, kurze Frage, bevor wir in die Katastrophen der Erde einsteigen, mit welcher Art von Sauriern beschäftigst du dich denn eigentlich am meisten?
Also ich arbeite tatsächlich gar nicht mit Sauriern selbst, weil Saurier sind Echsen, also Reptilien, im engsten Sinne, aber ich arbeite mit den frühesten Vorfahren der Amphibien. Das sind sogenannte Temnospondylen oder Panzerlusche, die vor allem hier im deutschen Raum relativ oft und häufig vorkommen und ein bedeutender Teil vom Fossilbericht sind.
Ah ja, das sind Lurche, sind ja so Molche und Frösche, ne? Das sind ja die Lurche, ne, heutzutage, ne?
Genau, genau. Die sahen damals nur halt sehr, sehr viel anders aus, waren sehr viel krokodilähnlicher und auch sehr viel größer.
In welcher Epoche sind wir da ungefähr? Weil ich ja eben gesagt habe, so 250 Millionen, das ist so das Thema, um das es heute geht. Wo bist du so angesiedelt?
Ich bin genau in der Trias angesiedelt, ja. Diese Temnospondylen sind aber schon vor 330 Millionen Jahren, also im Karbon, aufgetreten, aber haben sich dann gehalten bis in die späte Kreide rein. Oder bis heute, wenn man tatsächlich als Vorfahren der heutigen Amphibien sieht.
Okay. Ehe ich mich zwischen den 4 Millionen und Milliarden Jahren verliere, lass uns vielleicht kurz nochmal reinhüpfen in die Entstehung der Erde. Also nicht in aller Ausführlichkeit, aber ganz kurz nochmal, damit wir ungefähr wissen, wann was war. Weil diese Millionen von Jahren, diese geologischen Zeiträume, die rauschen so dahin. Eigentlich hat man so gar keine Vorstellung, wann was war. Vielleicht gehen wir das gerade nochmal durch. Wann ging es los mit dem Leben auf der Erde?
Ja, das ist ein sehr, sehr großer Zeitraum, mit dem man eigentlich nicht so viel anfangen kann. Aber die Erde an sich, die entstand vor knapp 4 Milliarden Jahren und das allererste Leben vor 3,5 Milliarden Jahren. Und das waren kleine Cyanobakterien, die sich zu Kolonien zusammengebildet haben, die wir heute noch finden. Das sind sogenannte Stromatolithen. Die gibt es beispielsweise noch vor der Küste von Westaustralien. Und die sehen einfach aus wie so kleine, runde Steine. Und wenn man die aufsägen würde, würde man wie in einem Sandwich die schönen Bakterienlagen übereinander gestapelt sehen.
Also quasi so gefühlt 3,5 Milliarden Jahre konserviert in Stein.
Wahnsinn. Aber das waren alles nur einzellige Organismen. Und bis wir dann das erste Mal Mehrzeller hatten, hat es dann nochmal eine ganze Weile gedauert. Denn die tauchen im Fossilbericht erst ungefähr 600 Millionen Jahre auf, also 2,9 Milliarden Jahre nach den Cyanobakterien. Aha. Und das war die sogenannte Ediacara-Fauna. Die kann man sich vorstellen wie, ja, ich sage jetzt immer gerne Gummibärchen, also die waren einfach nur sehr weich. Aha. Man hat keine harten Teile von denen gefunden. Und die Tiere, oder Tiere in Anführungszeichen, weil man ist oder war sich lange Zeit nicht sicher, ob es überhaupt Tiere oder eher Pflanzen waren.
Aha.
Die saßen am Meeresboden angeheftet und haben da das Wasser nach ihrer Nahrung filtriert.
Also festgeklebte Gummibärchen, die im Wassersturm hin und her wabern sozusagen.
Genau, so Gelee-artige, weiche Glibbertiere. Und dann ungefähr 60 Millionen Jahre später, im Kambrium, kam es dann auf einmal zu einer riesigen Explosion von Vielfalt von Leben. Und das ist im Fossilbericht dargestellt, oder beziehungsweise es wird im Fossilbericht erkennbar dadurch, dass wir auf einmal unzählige Fossilien finden. Und zwar haben wir da nämlich, oder haben da die Tiere zum ersten Mal harte Strukturen entwickelt, wie Panzer beispielsweise oder Stacheln.
Aha.
Und die bleiben eben viel, viel besser erhalten als diese weichen Strukturen aus der Ediacara-Fauna. Und in der kambrischen Explosion sind auch schon Tiergruppen entstanden oder viele der Tiergruppen entstanden, die wir heute noch erhalten haben. Also sowas wie Schwämme oder Nesseltiere, aber auch die ersten Verwandten von den Wirbeltieren wie uns.
Okay, sag nochmal, wann war das? 600?
Ne, die kambrische Explosion, die war so vor 540 Millionen Jahren, ja. Genau.
Ja.
Und das waren wie gesagt ganz kleine Tiere hauptsächlich, die ihre Strukturen als Schutzmechanismen gebraucht haben, weil es dort relativ, also im Vergleich relativ große Jäger gab, wie zum Beispiel Anomalocaris. Die sind wie so Staubsauger über den Meeresboden gefahren und haben alles aufgesaugt.
Ah ja, und das ist so groß wie so ein Dorsch, oder wie kann man sich das vorstellen? So, weil du sagst,
ja, groß. Konnten schon so einen Meter,
ah ja.
Bis zu einem Meter, würde ich mal schätzen, groß werden, ja.
Also es gab schon das Prinzip von Jäger und Gejagtem, so 560. Ne?
Genau, da kam das dann langsam schon auf. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis wir dann im Silur so vor 440 Millionen Jahren ungefähr die ersten Fische bekommen haben und auch die ersten Pflanzen an Land.
Mhm.
Und das hat dann den Weg geebnet, wo wir dann im Devon vor 380 Millionen Jahren den Landgang beobachten können. Also da haben sich dann die Fische oder die Amphibien aus dem Wasser getraut und das Land besiedelt. Und ja, so nimmt unsere Geschichte irgendwie den Lauf, ne?
Ja.
Wir hatten dann im nächsten Level im Karbon 350 Millionen Jahre vorher riesige Wälder mit diesen riesengroßen Insekten, die ja auch oft bekannt sind.
Ja, da habe ich so große Libellen vom geistigen Auge, sowas, ne?
Genau, bis zu 2 Meter Größe, also Riesenviecher damals. Und im Karbon sind auch dann, also gegen Ende des Karbons, Anfang des Perms, sind alle Kontinente aneinander kollidiert und haben den Superkontinent Pangea gebildet, den wir dann auch im Laufe der Trias immer noch bei uns haben und der dann gegen Ende der Trias dann langsam wieder auseinanderbricht.
Glaube ich, das ist ein bisschen hilfreich auch für jetzt das weitere Gespräch, ne, dass man dieses Bild von einem Gesamtkontinent im Kopf hat, ne, dass da wirklich eine Landbrücke war im Grunde vom arktischen Gewässern bis zu südpolaren Gewässern sozusagen, ne?
Genau, das ist was relativ Besonderes, dass durch die Plattentektonik und die Bewegung der Kontinente eben es zu einer Kollision kam und wirklich alle Kontinente am Stück verschmolzen wurden.
Ja.
Und Pangea zeichnet sich eben dadurch aus, dass es wirklich fast eine komplette Nord-Süd-Ausrichtung hat, also vom Südpol bis zum Nordpol eine komplette Landmasse war.
Also nicht breit, sondern lang sozusagen, Längengrad, ne?
Genau, sehr, sehr lang gezogen.
Ja.
Und das hatte natürlich auch Einfluss aufs Klima der damaligen Zeit. Dadurch, dass man eben konzentriert die Landmasse auf einem Fleck von der Erde hat, haben sich ganze Wettersysteme geändert. Und das hat dazu geführt, dass es eben ein sehr, sehr starkes Monsunklima gegeben hat. Es hat also starke saisonale Schwankungen gegeben, starken Trocken- und starken Feuchtzeiten.
Mhm.
Und vor allem hat sich auch immer nur in den Randbereichen des Kontinents abgeregnet, was zu riesigen, großen, trockenen Wüstengebieten im Inneren vom Kontinent geführt hat.
Oh ja, leuchtet ein, der Regen kommt vom Meer. weil er da das Wasser verdunstet und es regnet sich dann auch ein paar tausend Kilometern ab und dann war es das, ne?
Genau.
Und der Pangäer, sagt bitte nochmal, von wann bis wann? Also ich möchte jetzt nochmal auf die Perm- und Trias-Grenze hinaus. Also es war ja diese 250 Millionen Jahre, wo dann diese Katastrophe war. Wann war Pangäer nochmal ungefähr?
Genau, also Pangäer ist entstanden zu Beginn des Perms vor ungefähr 300 Millionen Jahren. War dann relativ stabil für die nächsten knapp 100 Millionen Jahre. Und am Ende der Trias haben sich dann so die ersten Risse gebildet und Pangäa ist dann im anschließenden Jura auseinandergebrochen.
Also vor 200 Millionen Jahren fing es an zu brechen sozusagen.
Genau, genau.
Okay. Ja, dann lass uns jetzt nochmal in genau diese Zeit springen. 250 Millionen Jahre, es geht ja so ein bisschen darum zu schauen, wie sich die Evolution nach einer Katastrophe entwickelt. 250 Millionen Jahre, ganz kurz mal, was war da los? Weil ja immer alle vollmundig von den größten Massenaussterben aller Zeiten sprechen.
Korrekt, also es gibt in der Erdgeschichte 5 Massenaussterben, die nennt man auch die Big Five. Und davon war eben das Aussterben an der Perm-Trias-Grenze das verheerendste. Lange Zeit war nicht ganz klar, was der Auslöser für dieses Massenaussterben war, aber mittlerweile weiß man, dass es riesige Vulkanausbrüche waren, die im heutigen Sibirien stattgefunden haben. Also da sind riesige Flutbasalte ausgelaufen, die kilometerhoch Lava abgelegt haben. Und durch diese riesigen Vulkanausbrüche kam es dann zu klimatischen Veränderungen. Es wurden Unmengen an CO2 und anderen Klimagasen in die Atmosphäre gepumpt. Und das hat dann natürlich zu Veränderungen im Klima, aber auch dann weiterführend in den Ökosystemen geführt.
Ich wiederhole es mal, du sagtest Kilometer hoch Lava, ne? Also ich denke so gedanklich, woran denkt man so an Island, ne? Also wenn es da bricht und rauskommt aus den Spalten auf Island, hat man diese faszinierenden Nachtaufnahmen, dunkel und dann hat man so Lavaströme und das sieht ja alles schon ziemlich groß aus, aber das ist ja Peanuts gegen das, was du gerade beschrieben hast, ne?
Das ist tatsächlich Peanuts, ja. Also die maximale Mächtigkeit, also die maximale Dicke dieser Flutbasalte, das sind zwischen 3 und 6 Kilometern.
Höhe,
okay, ja. Okay. Also da ist Millionen Tonnen Lava ausgetreten. Das ist unvorstellbar.
Ja, gut, und da kann man sich vorstellen, dass das natürlich dann auch einen erheblichen Einfluss auf das Klima hat, weil da gigantische Mengen dann, wie du schon sagst, Klimagasen rauskommen. Ja, und dieses Aussterben, gut, das heißt, es war vor allem der extreme Klimawandel, der dann alles kaputt gemacht hat, dieses Tabula Rasa, ne?
Genau, und natürlich auch dann durch die erhöhten Treibhausgaslevel in der Atmosphäre kam es natürlich auch dann unter anderem zur Versauerung der Meere, der Acid Rain, wie heißt es auf Deutsch?
Ja, saurer Regen, ne?
Saure Regen, genau, hat die Pflanzen angegriffen und das hat alles eine Kettenreaktion ausgelöst.
Also es müssen ja welche übrig geblieben sein, sonst hätte es danach keine Evolution mehr gegeben, aus irgendwas muss es sich ja weiterentwickelt haben. Du sagtest ja auch zum Beispiel deine Amphibien, die sind 300 Millionen Jahre alt, oder was du sagtest, ne?
Genau.
Das heißt, irgendjemand muss ja irgendwo durchgehalten haben. Wie kann man sich denn das vorstellen, wer wie wo durchgehalten hat und wo es ganz besonders schlimm war?
Also bei meinen Amphibien, die hat es relativ stark getroffen, würde ich schätzen. Im Perm gab es eine sehr, sehr hohe Diversität. Also es gab sehr, sehr viele verschiedene Arten. Aber das Perm-Trias-Aussterben haben von diesen Amphibien nur 4 Familien überlebt, die dann in der Trias einen zweiten Diversitätspeak erreicht haben. Es gab aber auch Gruppen, die sind komplett verschwunden. Unter anderem Therapsiden oder Dinocephalen. Das waren zur damaligen Zeit eben die großen Raubtiere und auch die großen Pflanzenfresser im Falle von den Dinocephalen oder Pareasauriern.
Das hat jetzt noch nichts mit Dinos zu tun, ne? Das würde ich hier gerne noch mal trennen. Also man denkt ja mal, damals gab es nur Dinos, Bums. Aber das ist ja sehr viel diffiziler. Die Dinosaurier, die gab es ja jetzt noch gar nicht. Du sagst jetzt gerade die großen Pflanzenfresser, Therapsiden, Dinocephalen, da steckt schon Dino drin, hat aber nichts miteinander zu tun. Ne? Wir sind ja woanders, ne?
Ja, genau. Also die Tiere, die da ausgestorben sind, die gehören zu den sogenannten säugetierähnlichen Reptilien. Also das ist die Gruppe, die dann quasi uns Säugetiere hervorgebracht hat irgendwann mal. Mhm. Aber Dinosaurier an sich, die gab es erst dann ab der späten Trias. ja, so ab circa 220 Millionen Jahre. Aha. Das ist nämlich auch so ein Ding mit dem Aussterben, aha, an der Perm-Drias-Grenze. Damals gab es nämlich hauptsächlich zwei große Gruppen. Einmal diese säugetierähnlichen Reptilien, also die Vorfahren von den heutigen Säugetieren, aha, und die sogenannten Archosaurier. Also das sind die Vorfahren, wo sich dann später die Krokodile und auch Vögel hervorgebracht haben und damit eben auch dann die Dinosaurier.
Weil die eng miteinander verwandt sind, ne? Diese Archosaurier, Vögel, Reptilien und die Dinos sind drei unterschiedliche Zweige, aber von denen, ne?
Genau, also die Dinosaurier sind eine spezielle Art von Archosaurier, aha, die dann eben zu den Vögeln werden. Und im Perm waren eben diese Synapsiden, also diese säugetierähnlichen Reptilien, sehr, sehr dominant. Die wurden dann reduziert in ihrer Zahl nach dem Perm-Trias-Aussterben. Und dann wurden die Archosaurier sehr, sehr dominant und haben sich diversifiziert und viele Arten aufgeteilt.
Genau, und das war alle drei, ne? Vögel, Reptilien und die Dinosaurier gleichzeitig, ne? Mehr oder weniger, oder?
Ja, genau. Also die Krokodile und ihre Verwandten waren eben schon relativ früh relativ erfolgreich. Und die Dinosaurier und dann die Vögel, die kamen dann ein bisschen später. Mhm. Aber auch im Verlauf der Trias, genau.
Okay, das ist so, gut, da habe ich jetzt so ungefähr eine Ahnung, so wer wie war, also auch deine Amphibien, beziehungsweise die Amphibienvorfahren. Aber ich würde gerne noch mal in diese Katastrophe hüpfen. Das war ja ein relativ gruseliges Bild, das du da gezeichnet hast, von dem, wie die Erde damals aussah. Wie kann man sich denn vorstellen, dass zum Beispiel Amphibien überlebt haben? Denn die hatten jetzt ja nicht die Chance, irgendwie in 3000 Meter Wassertiefe im Meer zu überleben, wo sie halbwegs Ruhe hatten, sondern die waren ja an Land. Ja, also irgendwo müssen sie es ja gepackt haben. Wie sah denn das aus, wo man es schaffen konnte?
Also man muss sich vorstellen, es klingt immer so extrem katastrophal, war es natürlich auch, aber es war trotzdem ein regionales Event. Also diese Vulkanausbrüche, die waren, wie schon gesagt, in Sibirien. Es war ziemlich im Norden von Pangea.
Also da lag damals Sibirien, ne?
Die Fläche, genau, das war ziemlich weit in Richtung Nordpol. Dort sind diese Vulkane ausgebrochen und dort findet man diese riesengroßen Lava-Vorkommen. Heißt aber natürlich nicht, dass jetzt in Orten wie jetzt zum Beispiel bei uns in Mitteleuropa oder auch in Afrika oder Australien, dass dort das Leben direkt betroffen war. Ja. Diese riesigen Vulkanausbrüche, die hat erstmal natürlich nur die Tiere oben in Sibirien betroffen.
Kurze Frage, gedanklich, wo war denn Australien, wenn du sagst, das hat es nicht so stark erwischt?
Australien war direkt am Südpol.
Also im Grunde noch südlich, wo es heute auch so ein bisschen ist.
Mhm. Passt, oh, genau, ja. Also okay. Pangea hatte so eine Form wie so einen C. Aha. Ungefähr. Aha. Und der obere Ast von diesem C, sage ich jetzt mal, das war China und Russland. Aha. Und im unteren Bereich, der untere Teil vom C, war ganz außen Australien, die Antarktis und dann Südafrika.
Okay, also südlich ist südlich geblieben sozusagen, ne?
Ja, genau.
Okay. Und gut, das heißt, da war es nicht ganz so schlimm. Und hast du so eine Vorstellung, also deine Amphibien zum Beispiel? Sag mir bitte nochmal, wie heißen noch deine Amphibien, mit denen du dich gerne befasst oder vor allem?
Das sind die Temnospondylen.
Die Temnospondylen.
Hauptsächlich die Stereospondylen. Das ist eben diese Gruppe, die während der Trias besonders artenreich geworden ist und die zu diesen Überlebenden der Perm-Trias-Grenze geführt hat.
Ja, und wie haben die es geschafft? Was glaubst du?
Ja, wie gesagt, also es haben vier Familien überlebt, aha, und diese vier Familien waren relativ kleine Arten. Und das vermutet man, dass eben die kleinen Arten, die eher generalistisch unterwegs sind, dass die es einfacher hatten als jetzt natürlich so hochspezialisierte Arten. Wenn man sich überlegt, man ist jetzt so ein großer Pflanzenfresser, aha, und vielleicht sogar auf eine bestimmte Pflanze spezialisiert, die man unbedingt als Nahrungsquelle braucht. Ja. Wenn es diese Pflanze dann nicht gibt, dann hat man Pech. Ja. Ist man aber allerdings ein kleines Amphib, was sich gut verstecken kann, was sich vielleicht auch sogar eingraben kann, um diese ganz schlimmen Phasen im Eingegraben zu überleben, dann hat man natürlich bessere Chancen. Mhm. Und im Fossilbericht sieht man das auch, weil vor allem in Südafrika und auch in Russland sind diese Gesteine aus der Perm-Trias-Grenze erhalten geblieben. Okay. Also man sieht da wirklich hunderte Meter hohe Sedimentstrukturen, die genau diesen Grenzbereich abzeichnen. Und da können wir sehen, wie sich die Faunen entwickelt haben. Also wie, okay, sah es im Perm aus? Was genau ist in der Perm-Trias-Grenze ausgestorben? Und wie hat sich das Leben danach erholt? Und eine Art fällt da besonders auf. Das ist ein Lystrosaurus, also ein Säugetier-Vorfahre.
Mhm.
Der ist in Südafrika extrem häufig. Und das ist eine sogenannte Disaster-Art. Die gab es vorher im Perm schon. Die ist dann, nachdem quasi alles ausgestorben ist, was Konkurrenz war, war es sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr häufig. Aber nachdem dann sich das Leben langsam wieder erholt hat, verschwindet diese Art auch wieder direkt.
Mhm.
Also sie war in genau diesen Krisenzeiten relativ gut angepasst. Aber sobald dann ein bisschen Konkurrenz kam, ist sie wieder verschwunden und war halt eben nicht gut genug angepasst.
Ja, habt ihr eine Vorstellung, was für eine Nische die besetzt hat? Also das heißt, vorher war die Konkurrenz stark, die Konkurrenz ist gestorben, dann hatte sie die Chance und dann durch die Evolution, durch Diversifizierung von Arten hat die dann wieder Konkurrenz bekommen. Ne? Weiß man, welche Nische die besetzt hat, die dann wieder verloren ging?
Ja, also es war eben so der typische Generalist, der auf nichts spezialisiert war, wahrscheinlich auch nicht besonders anspruchsvoll.
Mhm.
Was er allerdings konnte, war Graben. Also man findet Grabgänge sehr, sehr häufig und das war wahrscheinlich das, was in diesen harschen Klimazeiten ihm geholfen hat, dieser Hitze und den schlechten Bedingungen zu entgehen.
Okay, und du sagst es Lystrosaurus, ne?
Ja, Lystrosaurus. Ja.
Und das stelle ich mir jetzt vor wie so ein Maulwurf oder so. Ich meine, das war jetzt kein Säugetier oder so, du sagst ein Säugetier-Vorfahr, aber eher so Maulwurf groß und dann buddeln oder?
Ja, so Präriehund.
Ah, doch schon.
Könnte auch so kleiner Hund.
Okay. Das heißt, so, da steckt so das Vergraben drin, ne? Deine Amphibienvorfahren, die sich da generalistisch ernähren und im Schlamm vergraben. Der Lystrosaurus, der, wenn es arg heiß und trocken wird, sich auch verbuddelt. Das waren so offenbar die Strategien, ne?
Genau. Und wenn wir uns den Fossilbericht generell anschauen, dann fällt auf, dass eben die frühe Trias, also genau dieser Bereich nach der Katastrophe, sehr, sehr arm an Fossilien ist. Jetzt Aha. bei uns in Mitteleuropa beispielsweise.
Aha.
Da ist der Fossilbericht dominiert von Fußabdrücken, aber nicht von Körperfossilien.
Ach.
Und das liegt daran, dass eben die Erhaltungsbedingungen oder die klimatischen Bedingungen so extrem waren, dass diese Knochen nicht erhalten geblieben sein konnten.
Das heißt, es heißt nicht unbedingt, es gab nichts, sondern es gibt keine Funde, ne?
Keine Fossilien. Gesagt, Fußabdrücke sind in dieser Zeit erstaunlich häufig, aber die Knochen fehlen.
Ja.
Das ändert sich dann, also jetzt bei uns in Mitteleuropa, in den späteren Zeiten, wenn sich das Klima wieder ein bisschen verbessert hat, dann passen die Lebensbedingungen wieder und die Ablagerungsbedingungen vor allem und dann können auch die Knochen wieder erhalten bleiben.
Ach ja, witzig. Ich habe jetzt gelernt, so leer war es dann doch nicht. Ja, und dass man nichts findet, heißt nicht unbedingt, dass nichts da ist. Und dann ist es ja so ein typisches Evolutionsding. Es erinnert mich die ganze Zeit an Darwins Finken. Ne? Also diese Idee, wir haben sich die Evolution, die hat ja Evolution Arten erschaffen. Ne? Und ich habe mir aus dem Biologieunterricht, sind mir noch die Finken in Erinnerung. Ein Fink kommt auf leere Insel, gibt keine Finken und dann haben die jede Menge Platz, sich irgendwelche Nischen zu suchen und dann gibt es da den Kreuzschnabelfink, da holt er was aus Kiefernzapfen raus oder was weiß ich. So stelle ich mir das vor. Ist das ungefähr so die Situation am Ende der Katastrophe?
Ja, genau. Also die Trias ist ein relativ besonderer Bereich, weil sie eben eingerahmt ist von zwei Massenaussterben. Mhm. Die Trias beginnt mit dem Perm-Trias-Aussterben und endet mit der Katastrophe an der Grenze zum Jura.
Und war das 65 Millionen Jahre oder wann war das?
200 Millionen Jahre.
Ah, okay. Hast du erzählt, genau. Von, genau.
Mhm. Und das macht eben die Trias zu so einer Art Canvas für die Evolution, natürlich sind das alles passive Vorgänge, aber ich sage jetzt mal, da hat sich die Evolution einfach mal ausprobiert. Da sind Tierformen entstanden, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen und da wurde einfach ausprobiert, was funktioniert nicht. Hm. Und einige dieser Tiere überleben bis heute, wie zum Beispiel die Krokodile oder auch Schildkröten, die in der Zeit auftreten. Und es sind einfach Körper und Baupläne entstanden, die dann einfach bis heute noch zu finden sind.
Jetzt ist ja das Problem an einem Podcast, dass er keine Bilder hat. Kannst du versuchen, mal so ein abgefahrenes Modell zu beschreiben?
Ja. Es gab zum Beispiel Tiere, die haben extrem verlängerte Halswirbel.
Mhm. Richtung Giraffe, habe ich jetzt gerade im Kopf.
Genau, die heißen auch Giraffenhalsechsen.
Mhm.
Oder Tanistrophoi ist der Artname. Die Tanistrophiden, die waren am Anfang terrestrisch, sahen im Prinzip aus wie so eine Schlange mit vier Beinen. und sind dann später marin geworden. Ein anderes Tier, was relativ besonders ist und sind sehr, sehr kurios, oder diese Art, die dazugehört, das sind sogenannte Trepanosaurier. Das sind Echsen, die waren baumlebend und die hatten ganz komische Armskelette. Da war teilweise noch ein dritter Knochen im Unterarm mit verbaut. Die hatten einen Buckel und einige Arten hatten eine Kralle an ihrem Schwanzende. Und jetzt gerade haben Kollegen von mir einen neuen Trepanosaurier entdeckt und beschrieben. Der hatte federähnliche Strukturen als Rückenkamm. Das war Mirasaura. Hier aus dem Buntsandstein von Frankreich.
Und was sagt mir das, dass er so einen komischen Kamm hat, der keine Feder hat?
Also das ist einfach, das ist eine neue Struktur, denn Federn und auch Haare sind wahrscheinlich auch in der Trias entstanden. Und Mirasaura zeigt jetzt, dass es neben Federn und Haaren noch weitere dieser Skin Appendages, also diese Hautauswüchse, ja, gegeben hat.
Ach, so ein ganz anderer Typ von Hautauswuchs, den man noch nicht kannte, sozusagen.
Genau, das ist alles, das ist eine neue Struktur. Und das zeigt uns, oder das vor allem verschiebt es unsere Erkenntnis zu diesen Hautauswüchsen mehrere Millionen Jahre nach hinten. Und das bedeutet, dass eigentlich vielleicht mehrere oder alle Reptilien diese Arten von Hautauswüchsen gehabt haben könnten.
Also im Grunde jetzt gar nicht mal so funktional irgendwas, sondern evolutionär. Ne? Wann kam was sozusagen? Ne?
Genau, und die Funktion dieser Hautauswüchse, die ist noch nicht endgültig geklärt. Man geht davon aus, dass es wahrscheinlich Signalwirkung hatte, aber ja.
Okay, aber es ist dennoch faszinierend. Also man kennt Haare und so Hornplatten und so weiter, Federn. Ich glaube, kurz Hilfe nochmal. Federn sind ja auch Horngeschichten, ne?
Genau, also Federn sind auch aus der Haut entstanden, aus Schuppen. Und da hat sich zuerst dann die Rachis, also dieser zentrale Strang, gebildet. Der wurde immer länger und hat sich dann irgendwann aufgezweigt und verhakt. Und so ist dann die heutige Federform entstanden.
Die so fein und länglich wurde. Okay, also einfach genau. Das Phänomen nehme ich einfach mit. Es gibt da noch was völlig anderes, was wir eben bis jetzt noch nicht kannten. Und im Grunde ziehen wir daraus, die Evolution ist immer für eine Überraschung gut. Man muss es nur finden, ne?
Ja, genau. Und im Falle von Mirasaura ist es doppelt kurios, weil dieses Fossil wurde schon in den 1940ern gefunden und lag dann einfach 80 Jahre lang nur in Schubladen. Und diese Skin Appendages, diese Hautauswüchse, die wurden erst als Pflanzen identifiziert und dann eventuell als Haieier. Aber okay, bis man sie wirklich tatsächlich als das identifizierte, was sie waren, hat es eben bis ins Jahr 2025 gedauert.
Das bringt mich zu der Frage, wie er überhaupt arbeitet. Ich habe es nie wirklich verstanden. Aber bevor das, wollte ich mal zwei Begriffe klären, und zwar einmal Saurier und einmal Dino, weil das immer wieder rumfliegt. Saurier heißt ja Echse, oder?
Genau, Saurier sind die Echsen.
Dino heißt, habe ich nochmal extra nachgeguckt, schrecklich, ne? Schreckliche, genau. Echse.
Genau.
Vorher gab es aber auch Saurier, also Echsen, ähnliche. Hilfe nochmal. Das sind keine Reptilien, sondern wir haben ja vorhin gesagt, das ist eine andere Richtung. Ne? Also was hat es mit diesen Sauriern auf sich, die da dauernd immer wieder auftauchen, als Dino oder als anderer Saurier?
Also die anderen Saurier, die wir vorher hatten, das waren schon Reptilien. Die gab es damals schon. Also Saurier bedeutet so viel wie Echse. Und die Dinosaurier sind aber nur eine kleine Gruppe der Echsen.
Okay.
Also der Reptilien. Und die Dinosaurier, die gehören zur größeren Gruppe der sogenannten Archosaurier. Das sind die herrschenden Echsen, zu denen aber auch die Vorfahren von den Krokodilen beispielsweise gehören.
Und den Vögeln, wie du vorhin gesagt hast.
Und, ne, den Vögeln, genau. Weil die Vögel sind ja aus den Dinosauriern entstanden.
Ja.
Und damit wären technisch gesehen Vögel auch Reptilien. Dann haben wir natürlich noch die Linie der Eidechsen und der Schlangen, die Squamata oder Lepidosaurier, und dann haben wir noch die Schildkröten, wo man auch nicht genau weiß, soweit ich das weiß, wo die genau hingehören. Ja, also Reptilien sind sehr, sehr komplex und da gibt es sehr, sehr viele Untergruppen, viel mehr als nur die Dinosaurier.
Ja, also ein ziemlich verquarzter Stammbaum, wenn man das aufzeichnet, ne?
Ja, genau.
Okay, dann hätten wir das mit den Dinos geklärt und du hast ja auch schon gesagt, nochmal zur Wiederholung, auch für mich, damit ich es mir endlich mal merke, sag nochmal genau, von wann bis wann waren jetzt die Dinos da?
Die Dinosaurier, die treten in der späten Trias auf.
Mhm. Also in
ungefähr
Millionen
200, ja, die ersten 220 Millionen Jahre, 230 Millionen Jahre ungefähr. Mhm. Und dann werden sie im Laufe des Juras, also ab 200 Millionen Jahre, richtig dominant. Und ja, die großen Dinosaurier, wie wir sie kennen, T-Rex, Triceratops,
genau,
die sterben am Ende der Kreide vor 65 Millionen Jahren aus. Aber mit den Vögeln haben wir natürlich immer noch Dinosaurier, auch heute.
Ja, und wenn man sich, denke ich oft, wenn man sich den Fuß von einem Huhn anschaut, dann ist man schon ziemlich nah an einem Dino-Fuß dran, und nur ein kleiner. Ne?
Genau, die sehen sehr, sehr ähnlich aus.
Ja.
Korrekt.
Ja. Wunderbar, dann haben wir jetzt die Dinos geklärt. Und
vielleicht noch was Spezielles.
Ja, gerne.
Also auch sowas wie Flugsaurier.
Ja.
Oder auch so ein Mosasaurier, wie man es jetzt auch in den Jurassic Park kennt. Das sind keine Dinosaurier, sondern das sind die Schwestergruppe davon. Also ein Flugsaurier ist kein Dinosaurier und auch ein Mosasaurier oder ein Plesiosaurier oder auch ein Fischsaurier. Also die ganzen Saurier, die im Meer leben, sind keine, ja, Dinosaurier. Dinosaurier findet man wirklich nur an Land.
Okay, also interessant. Nicht alles, was zur Zeit der Dinos rumflog, war dann auch ein Dinosaurier. Das nehme ich auch mit. Damit hake ich jetzt die Dinos tatsächlich mal ab und komme zu deiner Arbeit. Ich würde auch gerne noch mal über deine Amphibien mehr erfahren. Aber du sagtest öfter mal Fossilbericht. Das würde ich gerne noch mal klären, was genau das heißt. Und was ich mir vorstelle, wie ihr das macht. Ihr geht da an einen Steinbruch. Und dann müsst ihr ja ungefähr wissen, wo ihr, in welche Schicht ihr reinschaut. Das stelle ich mir so vor wie ein Sandwich. Unten ganz alt und nach oben hin wird es immer jünger. Oder das kann auch sein, dass das gekippt ist. Dann steht das irgendwie schräg, weil die Kontinentalplatte sich dann so ein bisschen verbogen hat, was weiß ich. Da geht ihr rein und dann fangt ihr mit dem Hämmerchen an zu klopfen. Und dann holt ihr da was raus. Und dann müsst ihr ja irgendwie evolutionäre Schlüsse ziehen. Und diese ganze Kette von dem, wo gehe ich eigentlich hin, wie finde ich das und wie ordne ich das ein? Das ist mir völlig nebulös.
Ja, also es fängt alles damit an, dass man natürlich erstmal wissen muss und schauen muss, was sind es hier für Gesteine, die ich hier überhaupt sehe.
Mhm.
Und dafür wird und wurde in der Vergangenheit viel kartiert. Das heißt, man läuft mit seinem Hämmerchen und Büchlein und ein bisschen Salzsäure vielleicht durchs Gelände und schaut, ob man anstehende Gesteine findet. Und also anstehende Gesteine heißt Gesteine, die jetzt nicht dahin geworfen wurden, sondern die wirklich so aus der Erde rausgucken.
Darf ich unterbrechen? Da habe ich gelesen, ja, in Baden-Württemberg gibt es irgendwie einen Steinbruch. 1908 ist ein Kind beim Skifahren über einen Dinoknochen gestolpert oder so. Ne? Oder beim Schlittenfahren oder so. Na, Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Aber
ja, da komme ich gleich. Das war jetzt ein Drossing, okay, in die Rutschette.
Drossing, ja, genau, genau.
Ja.
Okay, sorry für den Einschub. Okay, weiter.
Alles gut. Also wir suchen anstehende Gesteine.
Mhm.
Und dann schauen wir uns die an mit Lupe, mit Salzsäure. Wir gucken, sehen wir Korngrößen, sehen wir verschiedene Minerale, sehen wir, wenn wir Salzsäure drauf tropfen, blubbert es dann, also wird es angelöst. Und so können wir den Gestein, den wir sehen, beschreiben und wissen dann, ist es ein Sedimentgestein, ein magmatisches Gestein, ein metamorphes Gestein. Und dann können wir im besten Fall, wenn wir Literatur schon haben, sehen, okay, das Gestein gehört jetzt zur Trias beispielsweise.
Mhm.
Und dann gibt man dem Ganzen einen Namen, das bekommt dann eine sogenannte, es wird dann zu einer Formation und die wird dann, wie du schon gesagt hast, stratigraphisch eingeordnet in das Gesamtprofil.
Also diese Baumkuchen Schicht für Schicht, ne?
Genau, unten die alten Sachen und dann wie so ein Bücherstapel, wenn man Hausaufgaben, mhm, früher auch bekommen hat, das Älteste lag unten und, mhm, dann hat man die neuen Sachen einfach drüber gelegt.
Ja, genau.
Im Falle der Trias ist es schon relativ lange bekannt. Das ist da auch bei uns in Deutschland entstanden, in Baden-Württemberg. 1834 hat ein Herr Friedrich von Alberti bereits erkannt, dass diese Gesteine aus dem Zeitalter drei Fazies-Typen im Prinzip entsprechen. Der ist das bekannte Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper, die auch diese Dreifaltigkeit der Trias eben beschreibt und damals auch schon benutzt wurde, um frühe, mittlere und späte Trias einzuteilen.
Ah, okay. Ah, das heißt, es sind so Trias-Zeitalter sozusagen, die immer typisch übereinander auftreten.
Genau, also man hat immer diese, also das heißt immer bei uns im Fall von Süddeutschland auf jeden Fall. Man muss natürlich auch immer schauen, je nachdem, wo man sich geografisch befindet, sind nicht immer alle Gesteinsschichten aufgeschlossen. Das heißt, wenn wir jetzt bei uns sind, dann haben wir das Glück in Süddeutschland, dass damals im Oligozän vor 30 Millionen Jahren ungefähr, dass da der Oberrheingraben eingebrochen ist. Das heißt, da hat sich eine Magmakammer gebildet, die ist immer weiter aufgeblasen worden. Und dadurch sind die Sedimente, die über dieser Magmakammer lagen, aufgebläht worden.
Ach, nach oben gedrückt quasi.
Und irgendwann war die Spannung so hoch, dass sie in ihrem Scheitelpunkt auseinandergebrochen sind. Und das ist der Oberrheingraben. Also im Oberrheingraben war die Spannung am größten. Und das heißt, wir haben rechts und links vom Oberrheingraben jetzt in Süddeutschland in fast perfekten 45 Grad die Gesteinsschichten vom Perm bis zur Kreide, die wir uns anschauen können.
Also offen liegen sozusagen, ne?
Genau, also wir können wirklich vom Oberrheingraben, wenn wir dann bis nach Bayern rüberlaufen, durch die Zeit hinweglaufen. Und damit haben wir natürlich auch Zugang und Zugriff auf diese verschiedenen Gesteinsschichten und können die Fossilien darin sammeln.
Okay, und ihr wisst, danke der Vorarbeiten, dass diese Trias so eine Dreiteilung hat. Und dann geht der los. Jawohl.
Genau, also wir schauen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt Fossilien aus dem Buntsandstein suchen, dann können wir uns auf einer geologischen Karte anschauen, wo ist der Buntsandstein aufgeschlossen. Wir wissen aber natürlich auch, wie die Sedimente aussehen sollen. Der Buntsandstein ist meistens rot, rötlich gefärbte Sandsteine. Das zeigt uns eben auch dann wieder Klimainformationen, also diese rote Farbe aus den Gesteinen. Das kommt durch Hämatit, also so ein Eisenmineral, was dann oxidiert ist in der Zeit und dadurch eben diese Rostfarbe bekommen hat, die sich auf die Sedimente übertragen hat.
War es da besonders nass oder warum hat es gerostet?
Es war besonders warm.
Ah.
Ja. Also es ist das Doofe beim Hämatit, es kann sowohl feucht als auch trocken gewesen sein. Also es gibt rote Sedimente heute in Brasilien oder auch eben Outback in Australien. Und dann schauen wir da, dann haben wir Glück, vielleicht hat jemand schon Fossilien dort gefunden und dann können wir dort weitergraben und mehr suchen. Oder ja, man geht auf gut Glück raus, aber das ist dann natürlich suboptimal, sage ich mal so.
Aber das heißt, im Alltag geht er tatsächlich genau an den Punkt, wo er wisst, da ist das und das Zeitalter, das interessiert mich, da will ich gucken und da will ich was finden. Ne?
Genau, also es gibt unter anderem im Lettenkeuper, also im Keuper, 240 Millionen Jahre, der zieht sich in Baden-Württemberg durch relativ große Teile und in den 1970er Jahren, da wurde eine Autobahn gebaut. Zwischen Heilbronn und Nürnberg, glaube ich. Und während diesen Bauarbeiten von dieser Autobahn sind Fossiliensammler über die Baustelle gelaufen und die haben zufällig Fossilien gefunden. Die haben sie dann unserem Naturkundemuseum gemeldet und daraufhin wurde dann die Baustelle zeitweise gestoppt und wir haben uns angeschaut, was da gefunden wurde. Und das hat dann dazu geführt, dass man in einer dreimonatigen Grabungskampagne über 30.000 Knochen gefunden hat.
Holland, die Landfee, ja.
Also das sind diese Zufallsfunde, die teilweise wirklich massiven Einfluss haben auf was wir finden können. Und was du eben schon gesagt hattest, im 19. Jahrhundert in Trossingen wurde auch so ein Zufallsfund gemacht. Trossingen liegt auf halber Strecke zwischen Stuttgart und dem Bodensee. Da ist damals ein Kind den Hang runtergerutscht. Und aus diesem Hang hat ein kleiner Knochen rausgeschaut und da hat sich der Geschichte nach das Kind die Hose aufgeschnitten.
Okay.
Und so ist diese Fossillagerstätte gefunden worden, die mittlerweile über 90 Plateosaurier-Skelette geliefert hat.
Ja, also durchaus lohnend, die kaputte Hose.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Okay, danke. Das wunderbar. Jetzt eine Frage noch, der Fossilbericht. Was ist der Fossilbericht? Ich will das gerne noch erklären, weil du es öfter genannt hast. Was genau heißt Bericht?
Fossilbericht sind einfach die Fossilien, die wir finden. Also
aus einer bestimmten Zeit, aus einer bestimmten Schicht.
Genau, genau.
Nochmal zu deinen Amphibien würde ich gerne springen, damit wir tatsächlich auch nach den ganzen Steinen jetzt nochmal das Leben anschauen. Wie kamst du jetzt darauf, dass du jetzt die Amphibienvorfahren anschaust? Auch durch so ein besonders tolles Exemplar, das du dann irgendwo gefunden hast? Oder wie war das?
Also es war tatsächlich Zufall. Ich bin 2018 als wissenschaftlicher Volontär ans Naturkundemuseum in Stuttgart gekommen und habe im Rahmen von diesem Volontariat Führungen durch die Ausstellung gemacht. Mhm. Und die Temnospondylen, diese Panzerlösche, sind eben ein wichtiger Bestandteil von dem Fossilbericht der Trias aus Baden-Württemberg. Bedeutet, dass wir in Stuttgart viele davon ausgestellt haben. Mhm. Und das war mein erster Kontakt mit diesen Temnospondylen. Ich kannte die vorher gar nicht. Und das prominenteste Tier, was wir da in der Ausstellung zeigen, ist Mastodonsaurus. Das ist ein sogenannter Capitosaurier, Frosch oder Lurch-Vorfahre, der bis zu 5 Meter groß wurde.
Ein erschreckend großer Lurch.
Und vom Körperbau aussieht wie Krokodile. Ja, die riesengroß. Die hatten Fangzähne, die konnten bis so groß werden wie meine Hand.
Wow.
Und wenn man sich überlegt, dass die damals diese Ökosysteme dominiert haben, das ist schon krass. Also da können wir froh sein, dass es die heute echt nicht mehr gibt.
Ja, gehen wir nicht mehr baden, nein.
Ja, das Badesee wäre No-Go. Aber das war so mein erster Kontakt mit denen. Und dann hatte ich das Glück, dass der Leiter der Paläontologie, Rainer Schoch, seine Professur bekommen hat in der Uni Hohenheim. Und darüber wurden dann Stipendien vergeben. Und ich hatte das Glück, ein Stipendium zu bekommen und konnte dann eben mit diesen Panzerlurchen arbeiten, die letzten Jahre.
Was macht die vielleicht evolutionär interessant?
Eben, dass es vermutlich die Vorfahren der heutigen Amphibien sind. Mhm. Also die treten damals vor 320 Millionen Jahren ungefähr auf, das erste Mal im Karbon, waren da noch relativ klein. Und lustigerweise findet man die Panzerlöcher damals häufig in hohlen Baumstämmen. Okay. Also die haben sich da versteckt, die haben da drin gewohnt.
Ja.
Und dann mit dem Beginn des Perms explodiert die Vielfalt auf einmal. Sehr, sehr krass. Es gibt sehr, sehr viele Formen. Und auch die Familie, die dann vermutlich die heutigen Amphibien hervorgebracht haben, die gab es dann da im Perm schon. Und die Stereospondylen, die Gruppe, mit der ich mich beschäftige, die zeichnen sich einfach dadurch aus, dass sie einfach riesengroß geworden sind. Und
also was die Artenzahl angeht, ne?
Genau. Genau, also einfach riesengroße, krokodilartige Viecher, ganz blattgedrückte Viecher. Es gibt morphologisch gesehen ganz viele verschiedene Temnospondylen. Die leben in verschiedenen Lebensräumen. Also es gibt Arten, die findet man in marinen Sedimenten. Die waren also vermutlich ans Leben sogar im Meer angepasst, was man als Amphib eigentlich auch nicht erwarten würde.
Ja, genau.
Also eine ganz spannende Gruppe. Und genau, also es waren halt eben nach den oder neben den Reptilien und Reptilienvorfahren die dominierende Gruppe. Und wenn man davon ausgeht, dass die Temnospondylen tatsächlich die Vorfahren der heutigen Amphibien sind, dann sind es die Gruppe, die das ist die erfolgreichste Wirbeltiergruppe, die es gibt.
Damals.
Also generell bis heute. Also es gibt sonst keine Lineage, also keinen Zweig, der genauso lang ist und also im Prinzip 320 bis 340 Millionen Jahre durchgehend auftritt.
So artenreich war. Genau. Okay, also das ist schon mal ein Argument. Jetzt guck mal, das ist ein Bild, das hat man eigentlich nie im Kopf, oder? Dass die Welt voller Amphibien ist. Das ist immer irgendwie so verschmiert durch die Vorstellung von den ollen Dinos. Das heißt, allein deshalb ist es wert, die Amphibienvorfahren mal genau anzuschauen, weil es so verdammt viele waren. Ne?
Korrekt. Macht es nur ein bisschen komplizierter, also Mastodonsaurus hat auch wieder den Saurier im Namen.
Ist aber keine Echse.
Genau. Ja. Es war damals den Leuten aber nicht klar, als sie es benannt haben. Diese Arten sind teilweise, also Mastodonsaurus ist tatsächlich auch der erste Temnospondyle, der beschrieben wurde, 1834. Mhm. da wurden dann schon Vergleiche gezogen mit heutigen Salamandern. Man hat sich das Hinterhaupt von dem Schädel angeschaut und hat dann schon gemerkt, okay, das ist wahrscheinlich eher mit Amphibien als mit Reptilien verwandt. Man hat es aber trotzdem Saurus genannt.
Und das ist vielleicht nochmal das, also dieses biologische Wissen, ne, dass du aufgrund der Morphologie oder Anatomie oder wie auch immer was einordnen kannst. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Wissensschatz, den du wahrscheinlich auch hast, oder? Also lebende Form mit was von früher zu vergleichen, um dann Schlüsse draus zu ziehen, oder? Ist das so ein bisschen der Kern der Arbeit auch?
Ja, also bei mir, ich bin leider morphologisch nicht so versiert. Mhm. Ich schaue mir eher so das Big Picture an mit Klimadaten und Vorkommensdaten, aber generell natürlich schon, also wie Paläontologie ist so die Lehre der vergleichenden Anatomie, sage ich mal. Man schaut sich die Fossilien an, man beschreibt die Knochen und schaut dann, wo passt es am besten rein, in welche Schublade.
Das heißt, du hast so ein bisschen die Vogelperspektive, ne? Also lebensraummäßig, wann hat was leben können und gelebt und so weiter, ne?
Genau, also ich schaue mir an hauptsächlich, wo kamen diese Tiere vor, sowohl geografisch, aber auch in welchen Sedimenten findet man die? Kann man diese Sedimente einem bestimmten Lebensraum zuordnen? Also war es eher ein Flussgebiet, ein See, ein Sumpf, ein Marien? Mhm. Und dann kann man schauen, okay, wie war die Reaktion auf sich ändernde Klimate beispielsweise oder auf sich ändernde Lebensräume über die Zeit?
Ja, die Kleinen kamen durch, so ungefähr.
Genau, oder wie musste die Wasserqualität gewesen sein, damit die Temnospondylen dort überleben? Gibt es einen präferierten Salinitätsbereich vielleicht? Gibt es Wassertemperaturen, die man über Isotope bestimmen könnte? Ja.
Also tatsächlich die Gesamtschau, die du machst. Frage zum Schluss. Was ist denn so der Plan für die nächsten Jahre in deiner Forschung?
Also jetzt mache ich erstmal geochemische Analysen, das heißt, ich nehme die Fossilien, beispielsweise diese Fangzähne von Mastodonsaurus, diese riesengroßen Teile, und ich kratze da ein bisschen Zahnschmelz ab. Und das ist relativ cool, weil Zahnschmelz ist so stabil, dass der wahrscheinlich relativ wenig über die Zeit chemisch verändert wurde. Sprich, wenn ich habe eventuell das Glück, dass noch das Ursignal des Tiers heute erkennbar ist, also 240 Millionen Jahre später.
Was heißt ein Signal im Hinblick auf Zahnschmelz?
Also das bedeutet, dass während sich der Zahn bildet, also während der Zahn wächst, speichert der die Informationen über die Physiologie beispielsweise des Tiers. Also es speichert zum Beispiel, wie die Wasserbedingungen waren oder wie die Körpertemperatur des Tiers war. Es speichert aber auch Informationen über die Nahrung, die unser Tier gegessen hat.
Ja.
Und wenn ich mir dann ein kleines Stück Zahnschmelz nehme, kann ich mir den chemisch anschauen und kann nachvollziehen, was genau unser Mastodonsaurus eventuell gefressen hat, wo er in der Nahrungskette stand und eventuell auch, wie die Lebensbedingungen um ihn herum waren.
Das ist verrückt. Das ist das Beste zum Schluss hier. Sehr faszinierend. Ja.
Genau, und so kann man eben Rückschlüsse nicht nur über das Tier selbst ziehen, sondern auch über die Umwelt und wie sie damals war und wie sie sich gegebenenfalls verändert hat. Und das, finde ich, sind relativ spannende Geschichten.
Ja, das ist wirklich faszinierend. Und fängst du das ganz neu an, dieses Zahnschmelz-Thema?
Also das wurde vor mir schon gemacht. Mhm. Da gibt es relativ viele Arbeiten, aber das wurde bei Temnospondylen nur sehr, sehr wenig gemacht. Und im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich da schon erste Ergebnisse erzielen können, die ich jetzt noch aufschreiben und publizieren muss. Aber da kommt auf jeden Fall noch was.
Okay, es bleibt spannend. Wir wissen also demnächst ganz genau, unter welchen Bedingungen sich die Temnospondylen besonders wohlgefühlt haben und was sie am liebsten gefressen haben. Das ist verrückt. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
Gerne, gerne. Danke für die Einladung.
Für all jene, die von Sauriern nicht genug bekommen können, haben wir zum Schluss noch einen Tipp. Bis zum 7. Juni 2026 ist im Naturkundemuseum Stuttgart die Sonderausstellung Triassic Life zu sehen, mit vielen Exponaten, Texten und interessanten Bildern zum Thema. In Kooperation mit dem Museum ist außerdem das Schwerpunktthema in der aktuellen BDW-Ausgabe entstanden. In mehreren Artikeln lest ihr dort weitere interessante Fakten über die Dinosaurier. Im Heft und auf wissenschaft.de lest ihr außerdem Artikel über den Müll im Weltraum. Forscher arbeiten an Techniken, dagegen anzukämpfen. Denn die Folgen für die Ozonschicht und das Klima sind noch völlig unabsehbar. Die Links zu den Artikeln findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Podcast-Folge spreche ich dann mit dem Verhaltensforscher Carol van Schaik über die Evolution der Gewalt. Über Feedback freuen wir uns jederzeit. Meldet euch gerne per Mail oder über Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.